Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Wir freuen uns, Sie nach 15 Monaten Sendepause, die wir wegen der Pandemie eingelegt hatten, wieder begrüßen zu dürfen. Heute Abend informieren wir Sie über die Schäden der furchtbaren Jahrhundertflut, die auch einige Archive in der Region schwer betroffen hat. Darüber hinaus berichtet der Bornheimer Stadtarchivar über etwas, das besonders unser Bürgerradio Studio Merten betrifft. Aber dazu mehr nach dieser Musik. Heute Abend informiert der Landschaftsverband Rheinland über die Schäden der Jahrhundertflut, die auch diverse Archive im Rheinland betroffen hat. Dazu ist Matthias Senk vom Archivberatungszentrum des LVR im Studio. Ebenfalls ist der Bornheimer Stadtarchivar Jens Löffler zu Gast, der von seinem Einsatz in den von der Katastrophe betroffenen Archiven in Zwisttal, Rheinbach und Rösrath berichtet. Er erzählt auch über das heilgebliebene Archiv der Stadt Bornheim, unter anderem über die abgeschlossene Digitalisierung des kompletten Tonarchivs aller bisherigen Radiosendungen vom Bürgerradiostudio Merten, die nun auch im Stadtarchiv hinterlegt sind und somit für die Nachwelt erhalten werden. Freuen Sie sich auf eine sicher nachdenkliche, aber auch interessante Gesprächsrunde mit Otto Ganser.
Ja, und zu diesem Thema habe ich zwei Gäste, wie wir eben schon gehört haben. Jens Löffler vom Stadtarchiv Bornheim, erstmal ein herzliches Willkommen im Studio Merten.
Hallo Herr Ganser.
Und dann ist noch mein Gast Matthias Senk vom Landschaftsverband Rheinland und auch Ihnen ein herzliches Willkommen bei uns hier im Studio.
Danke sehr, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Wir wollen heute sprechen über die Naturkatastrophe, die uns vor kurzem hier betroffen gemacht hat und wo vieles zerstört, vernichtet worden ist. Das gilt natürlich auch für Archive, die vielleicht ungünstig gelegen haben oder ja, wo es schlimm gewütet hat. Und auch darüber wollen wir sprechen. Herr Löffler, erstmal grundsätzlich das Stadtarchiv Bornheim, was Sie leiten und betreuen. Das ist ja für uns hier in Bornheim ja besonders wichtig und interessant, weil da ist ja ganz, ganz viel von früher gelagert, aber auch aktuellere Dinge, die aufgehoben werden müssen, archiviert werden müssen, zumindest für gewisse Zeit. Aber das wissen Sie ja natürlich am besten als Fachmann für das Archivwesen.
Ja, ich bin auch deswegen sehr froh, dass wir in Bornheim nicht betroffen waren von dieser Flutkatastrophe, denn wir haben natürlich, also wir sind ja in gewisser Weise das Gedächtnis der Stadt, das heißt, bei uns lagern seit dem 18. Jahrhundert Unterlagen, Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, Heiratsurkunden, Bauakten, sogar Einzelstücke auch aus dem 16. Jahrhundert, das Bornheimer Weistum zum Beispiel, eine Handschrift, alles unwiederbringliche Sachen, die es nur einmal gibt, Unikate. Das ist ja auch, sage ich mal, der große Unterschied vielleicht von Archiven zu anderen Wissenseinrichtungen, dass wir Unikate verwalten, die es in dieser Form meistens nur einmal gibt. Das bedeutet, wenn dort etwas verloren geht, ist es eben besonders tragisch. Und um mal ein anderes Beispiel zu geben, was wir für Unterlagen im Archiv haben, das sind ja auch nicht nur Schriftgutunterlagen oder Flachware, wie man es so schön sagt, sondern auch zum Beispiel hier Ihre Radiosendung, also die Sendung des Studio Merten.
Ja, das ist natürlich für uns auch eine große Freude, dass das so geklappt hat. Ja, ich hatte letztes Jahr während der Corona-Zeit hier im Studio dann auch mehr Zeit dafür, weil wir haben unsere Sendungen eingestellt und das ist ja heute dann unser Neuanfang mit unserem Bürgerradiostudio Merten. Und diese Möglichkeit hatte ich letztes Jahr dann durch die Zeit, die durch Corona bedingt hier möglich war, dann von morgens bis abends das Studio laufen zu lassen, um das 1:1 zu überspielen. Man muss ja erstmal die Geräte haben, die dann noch existieren, von Kassettendeck angefangen oder DAT-Recorder, kennen vielleicht viele Leute nicht mehr, aber das sind die Vorläufer der ersten digitalen Geräte, aber die müssen müssen noch genau wie eine Kassette noch analog 1:1 abgespielt werden, um sie dann endgültig digitalisieren zu können. Und das habe ich dann geschafft und über 3 Monate hat das circa gedauert, die ganze Woche lang. Das war viel, viel Arbeit. Ja, und jetzt liegt das auch bei Ihnen vor, das gesamte Archiv als MP3, die Audiodateien und die ganze Auflistung, die dazu gehört, sodass man also anhand der Nummern und der Daten etwas finden kann, wenn man das sucht.
Genau, also das Schöne ist, dass das Ganze jetzt auch recherchierbar ist über das Portal Archive NRW. Da haben wir jetzt nicht nur Ihre Radiosendungen, sondern mittlerweile eigentlich fast alle Bestände, die wir im Archiv haben, auch digital nachweisbar. Das heißt, dort kann man eben über eine zentrale Suche nach bestimmten Begriffen oder auch in der Tektonik in dieser, in dem Baum quasi, in dem Baumstruktur des Archivs suchen und da zu bestimmten Themen recherchieren. Das ist ja auch ganz wichtig, dass es nicht nur da ist, sondern dass die Leute auch wissen, dass es da ist, dass sie es finden können. Und da auch nochmal an Sie wirklich herzlichen Dank. Also die Arbeit, die Sie sich da gemacht haben, ist ja wirklich, wirklich vorbildlich. Wir haben, ich habe es mal ausgerechnet, 45 Tage reine Spielzeit bei diesen Radiosendungen und auch die Thematiken, die da das ganze Stadtleben ja widerspiegeln, das ist ja wirklich wunderbar. Ich hatte auch schon eine Anfrage vom LVR Freilichtmuseum in Kommern. Die haben hier aus Bornheim-Merten eine Ladeneinrichtung übernommen und waren auf der Suche nach Informationen eben zu diesem Laden. Das war der Laden, der früher mal als, also schon in den 90ern als letzter Tante-Emma-Laden in Merten bekannt war. Und auch dazu haben sie damals eine Radiosendung gemacht mit ganz vielen O-Tönen, wo man sich wunderbar reinversetzen kann, wie es damals in diesem Laden zugegangen ist, wie die Leute sich dort getroffen haben. Und da sieht man eben, das ist einfach eine tolle historische Quelle, sei es zu so ortsgeschichtlichen Themen, aber ich habe auch gesehen, teilweise zu gesamtgesellschaftlichen Debatten, zum Beispiel zu den zum Thema Ausländerfeindlichkeit und Rassismus gab es Sendungen nach dem Pogrom in Hoyerswerda und dem Brandanschlag von Mölln. Also ja, für ein Archiv wirklich eine Fundgrube.
Ja, und vor allen Dingen sehr viele Zeitzeugen, die bei uns waren im Laufe der vielen Jahre. Viele leben schon längst nicht mehr, aber die konnten uns hier vieles erzählen aus Zeiten von früher, die viele von uns nicht mehr erlebt haben. Und oder von Kriegszeiten oder Nachkriegszeit oder eben dass die Bonner Zeit, die Regierung, als die Regierung noch in Bonn war, da hatte ich einige Zeitzeugen und ja, das war schon spannend. Diese Sendungen sind aber auch in unserer Homepage in der Hörgalerie aufzurufen, die kann man dort komplett noch alle hören. Auch die Sendung, die Sie eben erwähnt haben mit dem Tante-Emma-Laden hier in Merten, diese Sendung ist auch noch in unserer Hörgalerie, in unserer Studio-Merten-Seite zu hören. Ja, aber vielleicht dann meine Frage, was können die Bürger denn hier in Bornheim im Archiv dann alles finden, wenn sie etwas suchen? Wie gehen die Leute denn vor, wenn die sagen, ich möchte das und das finden oder darüber mehr finden?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, immer wo die Interessen liegen. Also die Klassiker sind natürlich die Ahnenforschung, das heißt, Leute suchen nach ihren Vorfahren hier in Bornheim. Da gibt es ja dann die Möglichkeit, auch schon bei uns auf der Homepage einiges einzusehen. Es gibt die Möglichkeit, auch dort in den Dezernaltabellen zu recherchieren, das heißt, dort schon zu sehen, gibt es Urkunden überhaupt? Dann, wenn man sich natürlich für Heimatgeschichte, Ortsgeschichte interessiert, ist so eine häufige Anfrage, ich suche Informationen zu einem bestimmten Gebäude oder ich suche auch Informationen zu dem Haus, in dem ich jetzt wohne. Ich würde gerne wissen, was war dort früher oder warum heißt diese Straße, wie sie heißt. Das sind so die Klassiker. Und prinzipiell kann man mit jeder dieser Anfragen erstmal ans Stadtarchiv rantreten und auch gerne, wie gesagt, diese Online-Angebote, die ja existieren, auch nutzen. Und da muss man schauen, was da ist. Also im Groben kann man sagen, so ab 1798 setzt die Hauptüberlieferung bei uns ein. Da gibt es dann Verwaltungsunterlagen. Das ist natürlich der Schwerpunkt bei einem Stadtarchiv. Aber wir haben eben auch sehr viel Sammlungsgut von heimatkundlich interessierten Menschen, die dann ihre Sammlung bei uns abgegeben haben, wie zum Beispiel vom Heimatforscher Norbert Zerlet oder dem Lokalreporter Sepp Trümpener. Das sind auch wirklich große Bildbestände. Das heißt, da kann man auch sehr gut fündig werden, wenn es um Fotografien geht.
Ja, ich hatte anfangs schon gesagt, ebenso ist im Studio Matthias Senk vom Archivberatungszentrum des Landschaftsverband Rheinland. Herr Senk, Sie haben ja eine Aufgabe, die Sie unseren Hörern doch etwas konkreter erklären müssen. Das hört sich etwas irgendwie theoretisch an, aber Sie haben ganz praktische Aufgaben, die Sie am besten jetzt erzählen können.
Ja, wir haben eine ganz praktische Aufgabe. Also wir sind als Archivberatungs- und Fortbildungszentrum eine Einrichtung des Landschaftsverbands Rheinland, die es inzwischen seit über 90 Jahren gibt, also länger als den Landschaftsverband selber. Das heißt schon vorher, der Provinzialverband zu früheren Zeiten hat das schon eingerichtet. Und unsere Aufgabe ist es, die Archive, die nichtstaatlichen Archive hier im Landesteil Rheinland, also Regierungsbezirk Köln und Düsseldorf ist das, zu beraten in allen möglichen Fragen, die es eben rund ums Archiv gibt. Das fängt an mit der ganz einfachen Planung, also wie baue ich überhaupt ein Archiv auf, was brauche ich dafür, welche Einrichtung brauche ich. Wir beraten vor allen Dingen eben auch Kommunen hier im Land, wenn Personalwechsel anstehen, also wie finden wir jemanden neuen für die Stelle. Archivare sind jetzt nicht unbedingt in der großen Masse vorhanden und es ist doch manchmal etwas schwieriger dann die Personalsuche, aber eben auch in ganz praktischen Fragen, also wie kann ich, wie wir vorhin schon gehört haben, zum Beispiel digitales Archivgut auch irgendwie sichern, wie kann ich sicherstellen, dass die Menschen das dann auch finden, also Erschließung nennen wir das in den Archiven, also einfach das Beschreiben des Inhalts, egal ob das dann analoges oder digitales Archivgut ist, wie bringe ich das an die Menschen, wie helfe ich den Leuten. Und in all diesen Fragen beraten wir, bieten gleichzeitig auch Fortbildung für die Kolleginnen und Kollegen an, bilden selber aus. Und das alles machen wir von unserer Dienststelle in der Abtei Brauweiler aus, aber eben für das ganze Rheinland als Angebot. Für auch nicht nur Kommunalarchive, sondern auch Kirchenarchive, Vereinsarchive, Privatarchive, Firmenarchive, alle, die irgendwie Fragen dazu haben.
Ja, und jetzt sind Sie natürlich besonders gefragt durch diese Flutkatastrophe und da sind Sie eingesprungen, um zu helfen und zu koordinieren, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, also wir haben bei uns auch eine große Restaurierungswerkstatt, also Kolleginnen und Kollegen, die Restauratoren sind, die sich mit dem Thema auch Notfallvorsorge in den letzten Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Das ist so ein bisschen natürlich Folge auch des Kölner Stadtarchiveinsturzes gewesen, dass man also versucht hat zu überlegen, wie kann man in diesen Fällen vorbeugen, wie kann man einmal schützen das Archivgut und wie kann man eben sicherstellen, wenn doch etwas passiert, dass man das Archivgut möglichst noch retten kann, auch nach einer solchen Katastrophe. Und damit hat sich unser Team sehr viel beschäftigt in den letzten Jahren. Wir haben sehr viele Fortbildungen auch dazu gemacht. Vieles davon theoretisch, aber jetzt kamen wir eben in die Lage, dass wir es auch anwenden mussten. Und wir haben wirklich seit dem Tag nach der Flutkatastrophe im Prinzip angefangen, aktiv Kontakt zu den Archiven zu suchen, was nicht immer ganz einfach war, weil es ja an manchen Stellen auch tagelang kein Strom, kein Telefonnetz gab. Also die Leute irgendwie zu erreichen, war schon schwierig. Gleichzeitig haben sich natürlich viele Leute, die uns auch kennen als Einrichtung, an uns gewandt, gesagt, wir haben Wasser im Archiv gehabt, das Archiv ist schwer beschädigt, was sollen wir machen, können wir helfen oder können wir Hilfe bekommen bei euch? Und so hat sich dann wirklich in den Tagen danach bei uns ein Bild aufgetan, dass wir in etwa einen Überblick hatten, wo sind Archive betroffen, wo ist Hilfe notwendig, und wir haben dann eben auch versucht, von unserer Zentrale in Brauweiler aus diese Hilfe zu koordinieren, also sowohl Kräfte von uns als auch externe oder dritte Kräfte an diese Einsatzorte zu bringen und zu schauen, was kann man da machen, wie kann man das Archiv, was da zerstört worden ist, irgendwie noch retten.
Ja, Herr Löffler, Sie waren ja jetzt nach dieser Katastrophe ja auch vor Ort in den Archiven, die besonders betroffen waren hier bei uns in der Region, zum Beispiel in Zwistal und Rheinbach. Und darüber hinaus noch in Rösrath. Vielleicht dazu etwas, wie kam es dazu? Hatten Sie den Auftrag von der Stadt Bornheim oder kam es durch die Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland, mit Herrn Senk zum Beispiel?
Also bei mir war es so, dass es tatsächlich erstmal daher kam, dass ich mich gefragt habe, was wäre denn, wenn das mein Archiv wäre, was jetzt hier betroffen ist. Und deswegen habe ich dann auch eigeninitiativ versucht, die Kolleginnen und Kollegen zu kontaktieren, was tatsächlich erstmal sehr schwierig war, und Hilfe anzubieten. Es gibt ja auch hier einen Notfallverbund im Rhein-Sieg-Kreis, aber nicht alle Archive sind dort Mitglied, so ist es aber in so einem schwerwiegenden Fall meiner Meinung nach auf jeden Fall notwendig, wo es geht, zu helfen, und habe dann offen kurz gefragt meinem Vorgesetzten bei der Stadt Bornheim, ob ich dort aushelfen kann, und das wurde dann auch direkt genehmigt. Von daher ging das sehr schnell und unkompliziert, quasi im Rahmen der Amtshilfe.
Ja, das ist wahrscheinlich für Sie jetzt eine besondere Herausforderung gewesen, auch die ganze Zeit, und ist ja wahrscheinlich noch längst nicht ausgestanden. Es muss ja bestimmt noch vieles gesichtet werden oder behandelt werden oder wie auch immer.
Also für mich ist dieser Einsatz jetzt quasi erstmal abgeschlossen, weil natürlich das Stadtarchiv Bornheim auch eben mich als einzigen ständigen Mitarbeiter nur hat. Und da ist es so, dass ich jetzt natürlich mich auch um Bornheim nochmal kümmern muss. Aber als ich angefangen habe auszuhelfen, das war in Rösrath bei einem Kollegen, beim Herrn Schröter-Karin. Und da war ich schon wirklich schockiert über die Zustände. Man kennt das natürlich so ein bisschen. Es gibt ja diese Notfallverbünde und es gibt ja auch den LVR, der da Schulungen anbietet. Und man kennt die Bilder, wo man dann die umgestürzten Regale sieht und solche Geschichten. Aber wenn man dann tatsächlich dort vor Ort ist und man wartet da durch knöchelhohes Wasser noch, durch so einen Keller, der komplett dunkel ist, weil es keinen Strom mehr gibt, und im Weg liegen dann Regale oder auch so Aktencontainer, die vollgesogen sind mit Wasser, die man keinen Zentimeter bewegen kann, dann ist das nochmal was ganz anderes. Und was ich spannend fand, ist, auch man unterschätzt ja leicht, wie aufwendig das ist, so einen Keller dann überhaupt zu räumen. Dann müssen die Archivalien gesäubert werden, wenn sie verschlammt sind. Das muss abgespült werden. Die müssen dann verpackt werden und abtransportiert werden, damit man die tiefkühlen kann und später gefriertrocknen, sodass es nicht schimmelt und nicht wellig wird. Und da haben wir in Rösrath für einen einzigen Schrank, der schwer betroffen war mit wichtigen Urkunden, haben wir 5 Stunden gebraucht. Und da muss man sich natürlich, da waren wir immerhin, ich glaube, 5, 6 Leute oder sogar mehr. Und wenn man sich dann vorstellt, so ein ganzes Archiv ist betroffen, dann weiß man sehr schnell, was da an Zeit und für Ressourcen nötig ist.
Jetzt habe ich so die Frage, ist das eigentlich besser, wenn so etwas alles digitalisiert ist? Oder wie kann man so etwas besser schützen? Oder ist dann so etwas besser zu retten, wenn etwas Elektronisches im Wasser gestanden hat? Aber man weiß ja, dass Elektroniker auch hochempfindlich ist.
Also tatsächlich, die Frage kommt jetzt natürlich auch immer wieder auf. Und auch ich war jetzt selber die letzten 2 Tage im Einsatz in Leichlingen. Da ist auch das komplette Archiv sehr schwer getroffen worden. Also stand fast bis unter die Decke unter Wasser, ist wenig trocken geblieben. Und auch Helfer, die jetzt da vor Ort waren, haben auch gesagt, naja, und wenn wir das jetzt alles gerettet haben, dann digitalisieren sie das aber, damit das nicht wieder passiert. Tatsächlich, also es braucht sich keiner vorstellen, wenn da irgendwelche Surfer im Keller stehen, die wären jetzt nach so einer Flut auch hinüber. Und die könnte man wahrscheinlich nicht retten. Wir haben hier die Chance, dass das Papier, die Urkunden, die Fotos, alles, was man in Archiven findet, zumindest zum Teil zu retten. Das Beispiel auch da aus dem Stadtarchiv Köln. Zuerst hat man viel verloren gegeben. Am Ende ist wirklich weit über 90% doch noch gerettet worden und konnte wiederhergestellt werden durch restauratorische Maßnahmen. Und tatsächlich ist es auch so in Archiven, wir gehen davon aus, dass wir die Dinge, die dort sind, für die Ewigkeit sichern möchten. Und da kann man als Beispiel bringen die mittelalterliche Pergamenturkunde, die jetzt bei der Flut auch schwer geschädigt worden ist in manchen Archiven, die haben. Aber generell hält so eine Urkunde wirklich Jahrhunderte. Die sind im Mittelalter angefertigt worden. Wenn die gut gelagert wurden, sehen die heute noch super aus. Nehmen Sie sich die CD, die Kassette. Sie haben vorhin berichtet, Sie haben die letzten Wochen hier oder die letzten Monate schwer digitalisiert in Ihrem Tonstudio. Ja. Und allein wie viele verschiedene Technikformate Sie da schon hatten. Und diese Entwicklung gerade im digitalen Bereich geht so schnell weiter, so schnell voran, dass wir davon ausgehen, dass was wir heute digitalisieren, digital haben, dann müssen wir einen großen Aufwand betreiben, um das überhaupt in 50 Jahren noch irgendwie abspielen zu können. Oder die Bilder, die Dateiformate können wir in 50 Jahren gar nicht mehr verwenden wahrscheinlich. Und da denken Archive einfach in viel größeren Zeiträumen. Und da ist das Digitale tatsächlich schwerer zu sichern als das Analoge, das Papier, was wir haben. Selbst wenn da noch dreimal Wasser drüber fließt, können wir das wieder herstellen. Die digitalen Daten zu sichern und langfristig zu sichern, ist viel, viel aufwendiger und ist gerade für die Archive eine riesengroße Herausforderung. Also das ist leider in dem Fall eben für uns keine Lösung, alles zu digitalisieren. Abgesehen davon, dass es enorme Kosten wären, ein Archiv schon allein von der Größe von Bornheim mit Sicherheit zu digitalisieren. Und wenn wir dann an große Landes- oder Bundesarchive denken, das wären Milliardenkosten, die kann keiner stemmen.
Ja, heute Abend sprechen wir viel über Archive hier in der Region und was alles so zerstört werden kann, wenn ein Unwetter oder Ähnliches passiert und wie man vorsorgen kann. Und dazu sind im Studio der Bornheimer Stadtarchivar Jens Löffler und Matthias Senk vom Archivberatungszentrum des Landschaftsverbands Rheinland. Ja, Herr Senk, da möchte ich gleich nochmal darauf zurückkommen. Als gerade die Musik lief, da erzählten Sie ganz doll, so engagiert, was man also falsch machen kann. Sie haben da eine Erfahrung gemacht oder eben mitgekriegt, wie es eigentlich doch nicht sein sollte.
Genau, also wir sprachen ja vorhin schon mal die Kosten an, diese Vorstellung, Digitalisierung ist doch viel einfacher und ich sagte, glaube ich, so zum Schluss, das sind Kosten von Milliarden, die kann kein Mensch stemmen. Es gibt die Geschichte von Anfang der 2000er Jahre aus Sachsen, das Sächsische Staatsarchiv sollte einen Neubau bekommen fürs Magazin, um da das analoge Archivgut einzulagern und dann ist der, ich glaube, Sächsische Rechnungshof, wenn ich es dann richtig in Erinnerung habe, hingegangen und hat gesagt, das ist doch Quatsch, das ist viel zu teuer, so ein neues, aufwendiges Magazin. Die sind ja auch technisch sehr aufwendig, um das Klima da drin gut zu halten. Wir digitalisieren alles und dann schmeißen wir das Altpapier weg. Und das war schon ziemlich beschlossene Sache und alle guckten groß und wussten sich nicht wirklich zu helfen in der Archivwelt auch ein wenig. Und dann ist mal ein externer Wirtschaftsprüfer hingegangen und hat das mal durchgerechnet, was es kostet, das zu scannen, das zu sichern an verschiedensten Stellen, redundant und das eben auf lange Zeit. Und als die Zahlen vorlagen, hat das Sächsische Staatsarchiv sehr schnell seinen neuen Magazinbau bekommen, weil auffiel, dass es doch am Ende günstiger ist, in dieser konventionellen analogen Form das Ganze zu sichern, als in einer digitalen, weswegen eben Archivarinnen und Archivare erstmal, wenn es so heißt, digitalisieren sie doch alles, so ein Stück weit vorsichtig sind und sagen, digitalisieren gerne, aber nicht alles und wir müssen es schon ein bisschen steuern.
Tja, Herr Löffler, sehen Sie das auch so?
Ja, Herr Senk hat vollkommen recht. Also es ist nicht getan damit, irgendwas zu digitalisieren. Und also erstmal das Original, glaube ich, würde kein Archivar guten Gewissens vernichten, denn das Original bleibt das Original und da kann ich ganz andere Schlüsse draus ziehen, eventuell als aus einer Kopie oder aus einem Digitalisat. Und wenn man digitalisiert, dann müssen die Sachen natürlich auch entsprechend gesichert und gespeichert werden. Das läuft dann unter dem Stichwort digitale Langzeitarchivierung. Gut, wenn ich natürlich originär digitale Daten habe, dann kann ich diese auch eigentlich nur digital bewahren. Wenn es jetzt um Schutzdigitalisierung geht, zum Beispiel von Fotografien, wo man sagt, ja, der Datenträger, der ist halt nun mal bei Fotografien nicht ewig haltbar. Und das ist vielleicht auch oft in Benutzung und deswegen kann ich es schützen, indem ich es digitalisiere und dem Nutzer einem Lesesaal digital zur Verfügung stelle am Bildschirm. Das hat auf jeden Fall meiner Meinung nach seine Berechtigung, aber man muss eben mitdenken, es muss so gespeichert werden, dass es eben auch langfristig erhalten wird, sonst wäre ja auch das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja. Also es ist ja auch so, dass Sie auch die analogen Radiosendungen von uns, von Studio Merten, ja auch noch aufheben und nicht vernichten, weil Sie das ja jetzt digital haben. Also das heben Sie trotzdem auf.
Genau, also wir haben auch die originalen Kassetten und auch CDs, wobei man gerade bei CDs eben auch das Problem hat, da wissen wir, nach 10, 20 Jahren wird es da schon kritisch. Von daher ist es gut, dass wir es digital haben und wir schauen natürlich auch, dass wir dann mit der digitalen Langzeitarchivierung so weit vorankommen, dass wir sagen können, gerade diese Radiosendung, wo wir dann wissen, die CDs sind nicht ewig haltbar, die haben wir nur noch digital, dass wir die auch wirklich lange bewahren können.
Kommen wir nochmal auf die Katastrophe zurück, die die Archive betroffen hat. Wie kann man vorbeugen, Herr Senk?
Also ich denke, gegen eine Katastrophe in der Form, wie wir sie erlebt haben, zumindest an manchen Orten, wo es jetzt eingetroffen ist und wo es auch Archive getroffen hat, kann man sich nicht 100% schützen. Das funktioniert nicht. Viele Archive, und ich sagte vorhin auch schon mal, wir vom Landschaftsverband Rheinland haben das in den letzten Jahren sehr gefördert, haben eben Notfallpläne entwickelt, haben also auch Risikobewertungen gemacht. Ist mein Archiv geschützt? Liege ich im Hochwassergebiet? Müssen wir etwas ändern? Müssen wir eventuell Fluttüren einbauen? Das wird jetzt bei Neubauten zum Beispiel häufiger mal gemacht, wenn man eben Hochwasser nicht ganz ausschließen kann, dass man versucht, das irgendwie zu verriegeln. Herr Löffler hat vorhin die Notfallverbünde angesprochen, also Gemeinschaften von Archiven, von Gedächtniseinrichtungen. In manchen Orten sind auch Bibliotheken dabei, die also sich gegenseitig über solche Notfallpläne austauschen und dann eben auch aushelfen, wenn irgendwo dann doch mal der Notfall eintritt. In den meisten Archiven ist es eher so, da ist es klassisch der Rohrbruch, der passiert. Irgendwo hat das Rohr ein Leck, da kommt Wasser raus und dann steht ein Teil des Archivguts unter Wasser. In der Form, wie wir es hier in einigen Häusern eben leider erlebt haben, hatten wir es so noch relativ selten. Und wie gesagt, 100% kann man sich nicht dagegen schützen. Aber wenn man zum Beispiel weiß, das Rathaus oder der Raum, wo das Archivgut gelagert ist, liegt in der hochwassergefährdeten Zone, wäre ein Schutz zum Beispiel ganz einfach, das Ganze nicht in den Keller zu packen, sondern auf Stockwerke, die vielleicht nicht direkt überfluten. Das wäre dann schon mal eine große Hilfe. Und ich denke, da werden wir noch mehr Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren drauf legen, dass man auch versucht, über Hochwasserkarten oder Risikokarten, Risikobewertung, das Ganze auch irgendwie ein bisschen abzufedern und dem vorzubeugen, dass so etwas nochmal passiert.
Ja, es gibt noch viel zu erzählen, wenn es um die Archive geht. Und als gerade die Musik lief, haben Sie wieder etwas Interessantes erzählt, was ja auch wichtig ist, ja, dass man dran denken sollte. Alles, was das Archiv, das Gemeinde- oder Stadtarchiv oder welches auch immer brauchen kann, das sind manchmal Dinge, die man gar nicht glaubt. Sei es jetzt nur eine Festschrift von einem Verein. Herr Löffler, das ist zum Beispiel ein Thema, wenn man etwas geerbt hat oder wenn irgendwo entrümpelt wird. Da gibt es ja auch manchmal Schätze, die für ein Archiv interessant sein könnten.
Ja, wir haben es ja am Anfang schon mal kurz angesprochen. Also der Anspruch ist ja schon, das gesamte Stadtleben so ein bisschen mit abzubilden. Das heißt, sei es jetzt das religiöse Leben, das gesellschaftliche Leben, die Kommunalpolitik, das Vereinsleben natürlich ganz besonders. Und so ist es dann eben auch wichtig, ans Archiv gegebenenfalls, wenn man sich mal nicht sicher ist, wenn man vielleicht den Dachboden entrümpelt und man findet dort Unterlagen, wo man denkt, ja, vielleicht ist es ja interessant, dann auch einfach ans Archiv heranzutreten, also gerne an mich, das ist gar kein Problem, einfach anrufen, da stehen wir immer mit einem offenen Ohr bereit, um sich sowas auch mal anzugucken. Wir hatten es ja auch eben gesagt, dieser Tante-Emma-Laden zum Beispiel in Merten, wo es die Radiosendung gibt, das denkt man vielleicht zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, dass das mal auch historisch wirklich alltagsgeschichtlich super interessant sein kann. Und wenn man es dann ein paar Jahre später nochmal drüber stolpert, dann sieht man plötzlich, ach, schau an, da kann sich ja kaum noch jemand dran erinnern, wie das damals war, und dann sind das tolle Quellen.
Ja, ja. Und manches ist nicht nur informativ, sondern auch recht unterhaltsam, wie diese Geschichte mit dem Tante-Emma-Laden. Und ich muss jetzt immer noch schmunzeln, wenn ich die Sendung nochmal mir anhöre. Und ja, das sind so Beispiele. Also es gibt auch dann schöne Sachen, aber die für ein Archiv interessant sind. Also Dokumente, irgendwelche Bücher oder Veröffentlichungen, die aus der Gemeinde oder der Stadt stammen. Alles hat seinen gewissen Wert dann für Sie. Wie sieht es aus bei Ihnen, Herr Senk?
Ja, ich glaube, so der Klassiker, wenn Sie auch so sagen, Dachboden entrümpeln oder bei Großeltern, die verstorben sind, so der Klassiker sind Fotoalben, die irgendwie gefunden werden. Also Leute, die schon früher in der Gemeinde gewohnt haben, vor Ort gelebt haben und dann das Fotoalbum der Erstkommunion oder irgendeine Aktivität oder Unterlagen noch aus Schulzeiten. Also das muss jetzt nicht das Matheheft aus der Schulzeit sein, aber wenn man zum Beispiel andere Zeugnisse hat oder alte Jahrbücher, die es vielleicht im Archiv noch nicht gibt. Also alles, was irgendwie in einem Zusammenhang mit der Gemeinde, mit dem Leben vor Ort steht. Und das sind wirklich eben die Quellen, die für die Kommunalarchive sehr interessant sind, weil sie eben über das Klassische, was dort gesammelt wird, also Ratsprotokolle oder die Unterlagen des Bürgermeisters, also häufig ja Verwaltungsschriftgut, darüber hinaus eben auch nochmal zeigen, wie sieht das sonstige Leben in der Gemeinde aus, was ist sonst vor Ort geschehen. Und wir haben eben auch im Rheinland nicht nur Kommunalarchive, wir haben eine sehr bunte Archivlandschaft. Bei manchen kann man sich das gar nicht vorstellen, dass es also Vereine oder Einrichtungen gibt hier, die auch eigene Archive betreiben. Und so, dass man also tatsächlich sagen kann, alles, was man findet und was irgendwie über wirklich einen individuellen Charakter hat und über die Geschichte Auskunft gibt, für vieles wird man einen Ort finden. Wenn es vielleicht nicht das eigene Stadtarchiv ist, ist es ein anderes oder ein Archiv, was man gerade gar nicht so auf dem Schirm hat, wo man aber vielleicht trotzdem etwas hingeben kann, abgeben kann, weil es da dann eben auch weiter genutzt werden kann und auch spätere Generationen das eben auch noch nutzen und sehen können.
Ja, es gibt ja diverse Archive, auch Pfarrarchive oder ähnliche Einrichtungen. Und was gibt es, Herr Löffler, denn sonst noch für wichtige Dinge, auf die man achten sollte, auch als Bürger, wenn man etwas in der Hand hält, wo man denkt, ach, ist das wichtig oder unwichtig, oder doch mal im Archiv lieber nachfragen?
Ja, wie Sie schon sagen, also auf gar keinen Fall direkt wegschmeißen. Ich höre immer wieder Geschichten von engagierten Heimatforschern, die dann über den Flohmarkt gehen und da alles Mögliche finden von Leuten, die mal Sachen auf den Sperrmüll gestellt haben oder so und dann oder Haushalten, die aufgelöst worden sind und dann finden sich da wirklich interessante Unterlagen zum Stadtleben, zum Vereinsleben auf dem Flohmarkt wieder und werden am meistbietend verkauft. Das ist dann natürlich ein bisschen schade, weil es ja auch schön ist, wenn sowas eben nicht unbedingt dann zu privaten Sammlern geht, die da Interesse dran haben. Das ist natürlich auch schön, aber das Stadtarchiv ist eben dann auch für alle da. Das heißt, da kann es jeder einsehen und das ist ja das ist eine öffentliche Einrichtung und das ist eben auch dann das, was es abhebt vielleicht von privaten Sammlern und von anderen Institutionen.
Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Minuten, Herr Senk und Herr Löffler. Ja, vielleicht Herr Senk, was würden Sie sich wünschen, wenn es um Archive geht? Sie sind ja da mittendrin, berufsmäßig.
Eine schwierige Frage, was würde ich mir wünschen? Also was wir tatsächlich merken, bei vielen Archiven oder viele Archive laufen bei ihren Trägern und häufig sind es eben die Kommunalarchive immer noch ein Stück weit unter dem Radar. Das ist auch etwas, was wir in den letzten Tagen und Wochen gemerkt haben, dass wir manchmal das Gefühl hatten, der Rest der Verwaltung weiß jetzt gar nicht, wer ist dieser Mensch, der denn jetzt unten den vollgelaufenen Keller ausräumt. Ach, das ist der Stadtarchivar. Diese Archive, die ja eigentlich eine ganz zentrale Einrichtung sind, weil da ist das Gedächtnis einer Kommune, einer Region gespeichert. Alles, was die Kolleginnen und Kollegen sonst im Rathaus machen, in ihrer alltäglichen Arbeit. Darüber kann man später nur noch etwas wissen, wenn es irgendwann mal im Archiv landet. Und dass es da vielleicht doch bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt, sowohl in der Verwaltung als auch in der Bevölkerung, dass es eben ein ganz wertvoller Schatz ist, der es jetzt eben auch in dieser Situation wirklich lohnt, da Energie reinzustecken, um das Ganze zu bergen.
Ja, Herr Löffler, Sie sind der Kopf des Gedächtnisses der Stadt Bornheim, also dem Archiv. Das ist ja Ihre Aufgabe, ganz konkret, sich darum zu kümmern und alles dafür zu tun, dass das vernünftig geordnet ist und archiviert wird, alles, was für die Stadt Bornheim und für die Bürger vor allen Dingen auch interessant sein sollte und ist.
Ja, also ich schließe mich da so ein bisschen auch Herrn Senk an. Also ich bin erstmal froh, dass ich in der Kommune tätig bin, wo dem Archiv relativ viel Aufmerksamkeit zuteil wird und auch die Arbeit des Archivs geschätzt wird. Da freue ich mich dann auch sehr, dass das Archiv dieses Jahr auch einen neuen Mitarbeiter noch bekommen wird, der im Stellenplan neu vorgesehen ist. Trotzdem für alle Archive mehr Geld, mehr Platz, mehr Personal. Das sind so die Wünsche, die die meisten kleinen Kommunalarchive auch haben, weil es eben auch so ist, dass mit der digitalen Langzeitarchivierung neue Aufgaben auf uns zukommen und da muss man sich dann eben auch wappnen für.
Ja, hier bei mir im Studio Merten waren der Bornheimer Stadtarchivar Jens Löffler und Matthias Senk vom Landschaftsverband Rheinland. Und sie haben uns einiges erzählt oder ganz viel erzählt über die Archivarbeit und gerade auch in der besonderen Situation nach der Flutkatastrophe. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen und für die interessanten Gespräche. Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank.
Ja, danke sehr.
Ja, und nach uns hat mein Kollege Dietmar Ballner noch die Veranstaltungstipps aus der Region. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.